Ja, Metzmacher, lassen Sie uns erstmal kurz über das Gesamtprogramm des heutigen Abends sprechen. Also es stehen ja drei Stücke auf dem Programm von Yongi Pakpan, Francesca Veronelli und Steven Takasugi. Wie homogen ist denn jetzt das Programm oder anders gefragt, wie different?
Es ist vielseitig, es ist sehr abwechslungsreich und das finde ich auch gut so. Die komponieren schon alle verschieden.
Dann lassen Sie uns gleich mal auf die erste Hälfte nochmal zurückblicken, nämlich auf das Stück von Yongi Pakpan und das zweite Stück von Francesca Veronelli. Also zwei Komponistinnen sehr unterschiedlicher Jahrgänge. Yongi Pakpan ist Jahrgang 1945, Francesca Veronelli 1979, also das ist quasi so die Mutter-Tochter-Generation, wenn man so will. Also es sind sehr unterschiedliche Ansätze. Wie manifestiert sich denn das da, die ästhetischen Zugänge zum Komponieren?
Naja, es ist so, also in den Proben haben wir Yongi Pakpans Stück als letztes gespielt und das war richtig ein bisschen, sag ich mal, da findet man so einen sehr starken Ausdruckswillen im Sinne von Espressivo. Ja. Das liegt, glaube ich, auch an der Thematik von dem Stück, aber ich denke auch an der Generation, ja, also die einfach, sage ich mal, noch der Ausdruck einfach wahnsinnig wichtig war. Ja. Bei Veronelli geht es meiner Ansicht nach mehr um so, die hat sehr viel im Irrkomm gearbeitet und da geht es um die feinen Klänge und wie die sich auflösen und wie die entstehen und wie die, ja, es ist so technischer, sage ich mal, die Musik. Und da sehe ich schon einen großen Unterschied zwischen den beiden Komponistinnen.
Jetzt haben Sie schon angesprochen bei Yongi Pakpan, da gibt es ja auch eine konkrete Thematik. Also das Stück bezieht sich ja auf eine Bibelstelle. Und vom Espressivo haben Sie jetzt auch schon gesprochen. Mir schien da auch noch sowas drin zu sein, wie man könnte vielleicht sagen, so eine Klangrede, die da drin ist. Ist das so für Sie eine Art, ja, sagen wir mal Orchesterszene? Ich würde jetzt nicht sagen eine sinfonische Dichtung, aber so eine Art Orchesterszene.
Für sie ist es das ganz sicher. Ja. Man kann das nicht so eins zu eins übersetzen. Es gibt bestimmte Momente, die ihr wichtig sind und die ganz konkrete Assoziationen bei ihr auslösen. Aber sie hat auch gesagt, dass es letztlich nicht entscheidend ist. Ich denke, der Hintergrund dieser Bibelstelle aus Johannes 20, Vers 15, der Begegnung von Maria Magdalena mit dem auferstandenen Jesus, das ist schon ein heftiger Moment, ja, den sie sich da ausgesucht hat. Und das hört man auch immer wieder im Stück, finde ich. Im Grunde genommen geht es ihr um eine Melodie, die da in den Klarinetten vor allen Dingen vorkommt und die immer wieder fragmentarisch auch aufgegriffen wird, auch schon zu Anfang. Also ich mag sowas. Ich mag so ein, wenn es so eine Botschaft ist, hat eine Botschaft. Die Musik hat eine echte Botschaft, finde ich. Und das gefällt mir. Und ich war auch sehr berührt von der Begegnung mit ihr, muss ich ehrlich sagen. Und bei Yongi Pakpan gibt es diese wirklich große Herausforderung, die ich noch nie in irgendeiner Partitur gelesen habe, dass manche Instrumente in einem Takt drei Fermaten haben und manche gar keinen. Und dann habe ich sie gefragt, ich gesagt, also wie soll ich das denn jetzt machen? Weil wenn ich Fermaten dirigiere, sagt die Gruppe, die keine hat, was machen Sie denn da? Und wenn ich keine dirigiere, sagen die Fermaten haben, was sollen wir denn jetzt tun? Also muss ich sozusagen zweigleisig denken. Das musste ich richtig organisieren. Aber es war so ein bisschen utopisch, dieser Ansatz, ehrlich gesagt.
Dann lassen Sie uns kurz auch noch auf das Stück von Francesco Veronelli eingehen. Das ist ja ein Stück mit dem Titel Tune Retune. Also da geht es ja um Stimmungen, um Stimmungssystem. Da spielt die Mikrotonalität in diesem Stück natürlich sehr eine große Rolle. Das ist, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, das ist eher abstrakt oder ein abstrakter Zugang, also ein Nachdenken übers Material nochmal, so diese alte Avantgarde-Geschichte nochmal übers Material zu reflektieren?
Weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat versucht, irgendwie Klänge, die sie im elektronischen Studio produziert hat, aufs Orchester zu übertragen. Das finde ich schon sehr faszinierend, wie sie es gemacht hat. Das Klavier hat ja hat 6 oder 7 Töne, die vierteltönig anders gestimmt sind, die Harfe auch. Im Orchester wird das zum Teil auch übernommen und dann gibt es halt bestimmte andere Techniken noch. Und ich glaube, eher ist wichtig, dass dieser Klang, der langsam entsteht, sich am Ende hin verflüchtigt in Geschäftigkeit und das Stück wird quasi immer schneller in der Wirkung. Aber ich finde, es hat auch eine große emotionale Kraft am Anfang durch diese sehr ruhig, steht ja auch Adagio, ja, also welche nur moderne Musikpartitur findet man, in der Adagio steht am Anfang, ja, also das steht ja normalerweise im Viertel 60 oder sowas in diesem Fall, ja. Aber Adagio ist ja auch wichtig, glaube ich, dass es so eine große Ruhe hat und diese Akkorde im Klavier, es hat sowas Schreitendes, sehr langsam schreitendes. Da gibt es auch eine große Emotion in der Musik für mich. Der zweite Teil ist ja dann sehr viel schneller und geschäftiger und komplizierter im Rhythmus und so. Da löst es sich dann auf. So hat sie jedenfalls mir gegenüber immer gesprochen.
Also was mir noch aufgefallen ist jetzt bei der Probe, weil ich die zwei Stücke von Yongi Pakpan und Francesca Veronelli jetzt gehört habe. Also wir haben ja schon geredet über diese Art von Klanggestik, Klangrede bei Yongi Pakpan. Das hat durchaus auch was, ja, lyrisches, gesanghaftes. Mhm. Aber bei Francesco Veronelli ist das eigentlich auch so, wenn man zum Schluss diese Blechbläserstellen hört mit diesen mikrotonalen Aufwärtsbewegungen, das sind ja eigentlich fast wie Stimmen.
Könnte man so hören, ja. Stimmt, haben Sie recht.
Aber auf eine vollkommen andere Denkweise, wie sie damit umgeht, mit dem Vokalen oder der Stimme.
Ist auch eine strukturelle Geschichte am Schluss. Das geht ja bis zum Schluss durch. Also Melodien gibt es in dem Werk nicht von Veronelli. In dem Sinne wie Yongi Pakpan, diese Melodie, hat sie mir immer gesagt, die für ihr wahnsinnig wichtig war, weil das sozusagen diese, warum weinst du, wer bist du, für sie repräsentiert.
Kann man auch noch etwas sagen zu den Zeitvorstellungen bei Francesca Veronelli? Sie haben es ja auch schon angesprochen. Also es fängt ja relativ langsam an und es beschleunigt sich dann. Also sie hat ja da auch bestimmte Überlegungen zu dem Verhältnis von Zeit. Sie spricht ja da, glaube ich, auch vom Mikroskopischen und Makroskopischen in ihrem Programmhefttext.
Wenn man es hört, sind das ungefähr zwei Drittel. Es ist sehr langsam und sehr, wo man ganz viel Zeit hat, in die Klänge reinzuhorchen. Und dann, wenn das Klavier mit diesen Kaskaden, sage ich mal, beginnt, von da an nehme ich an, ist Retune. Da, wie ich schon gesagt habe, also da löst sich das alles wieder durch Geschäftigkeit langsam bis zum Schluss auf. Also so, wie so, als wenn man den Film rückwärts nochmal so an sich vorbeigelaufen lässt, ja, in einer ganz anderen Geschwindigkeit, als es erst war.
Lassen Sie uns auch über die Rolle des Orchesters sprechen. Also welche Herausforderungen stellen diese beiden Werke jetzt für das Orchester dar? Die sind ja sicherlich sehr unterschiedlich disponiert.
Bei Yongi Pakpan ist es fast ein traditioneller Umgang mit dem Orchester, würde ich sagen. Und bei Veronelli gibt es natürlich jede Menge Effekte. Aber ich meine, wir reden hier beim SWR-Orchester. Die haben einfach sehr viel Erfahrung mit diesen Sachen. Und da gibt es die eine oder andere Frage, aber das Wissen und das Können in diesem Bereich, so bestimmte Effekte, Flageolett-Effekte, Vierteltoneffekte, Oberton-Effekte herzustellen, da haben die ja Multiphonics, ja, da haben die ja einen riesen Erfahrungsschatz. Und das ist einfach sehr angenehm, mit diesem Orchester zu arbeiten, weil man nicht bei 0 anfängt, ja, oder bei 10, sondern man fängt schon bei 50 an, mindestens.
Dann blicken wir mal auf die zweite Hälfte des Konzertes. Da gibt es ja nur ein Werk, das Klavierkonzert von Stephen Takasugi. Jetzt, das ist eigentlich, kann man sagen, von der formalen Anlage her ja ein klassisches Klavierkonzert sozusagen. Es hat eine Dreisätzigkeit. Ist da jetzt eine Neubestimmung des Konzertgenres gemacht worden?
Also ich glaube, da werden Sie enttäuscht sein. Das ist jetzt also nicht so ein Klavierkonzert der heimlich herkömmlichen. Also es ist einfach, das Klavier ist das dominante Instrument, aber es spielt sozusagen im Grunde genommen sehr ähnlich in dieser pointillistischen Struktur wie das Orchester auch. Und vor allen Dingen gibt es ja noch ein Zuspielband, das das auch noch macht. Es ist also nicht der Solist und das Orchester im Dialog oder so, sondern die spielen fast alle immer Ähnliches zur selben Zeit. Die Dreisätzigkeit kommt vor allen Dingen durch eine Verlangsamung zumindest dessen, was man hört. Ich habe ja einen Click-Track im Ohr und ich habe das ganze Stück Tempo 60 auf dem Ohr. Also das ändert sich gar nicht, das Tempo. Also der Puls ändert sich nicht, aber wie viel sozusagen in einem Takt passiert, das ändert sich schon gewaltig von 32. wahnsinnig schnell bis zu ewig langen Ein- und Ausatmen des Orchesters. Dem Takasugi ist der theatralische Effekt auch sehr wichtig. Das können wir ja nun im Radio schwer übertragen. Deswegen kann man das nur so erzählen hier. Es gibt so Freezes, gibt ganz viele Freezes, wo das Orchester sozusagen innehalten soll. Und dann zum nächsten Einsatz, ohne sich wirklich vorzubereiten, springen, Jump steht da immer. Dann gibt es sehr viele Stellen im zweiten und auch im dritten Satz, wo so Ein- und Ausatmen passiert. Dazu möchte er auch, dass das Orchester sich sozusagen bewegt, vor und zurück. Das ist ihm sehr wichtig, dieser theatralische Aspekt.
Dann, wenn das ein Klavierkonzert ist, das hat ja immer auch ein bisschen was mit Virtuosität zu tun. Und das ist sehr anspruchsvoll auch für das Orchester. Sie haben jetzt gesagt, die spielen ähnlich das Gleiche. Aber das heißt, Virtuosität ist da bei beiden sehr gefragt.
Ja, das stimmt. aber vor allen Dingen beim Pianisten. Also was der spielt, glaube ich, nochmal doppelt so viele Noten wie das Orchester und das ist wahnwitzig, was der leistet. Wirklich wahnwitzig.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es kommt noch die Elektronik dazu. Ja. Welche Bedeutung, welche Rolle spielt denn die Elektronik in dem Stück?
Ich glaube, die ist ein großer Partner in dem Stück. Es war, glaube ich, auch der Ausgangspunkt des Ganzen. Und das wünscht er sich auch, dass das unglaublich laut wird, ja, wie in so einem Rockkonzert. Also körperlich angreifende Lautstärke.
Sie haben schon darauf hingewiesen, Sie haben diesen Click-Track, der ja. Ihnen immer einen bestimmten Puls gibt. Überhaupt ist das Stück natürlich zeitlich vom Tempo her sehr vorstrukturiert. Es steht auch in der Partitur genaue Zeitangaben drin, also wie lang die einzelnen Abschnitte gehen. Wie ist da eigentlich Ihre Rolle? Wie können Sie da jetzt interpretieren oder formen? Oder sind Sie da, ich sage es jetzt mal salopp, sind Sie das zeichengebende Metronom?
Ja, es ist ein bisschen so. Also ich sehe da meine interpretatorischen Fähigkeiten nicht sehr gefordert. Ja. Also ich bin kompletter Organisator und folge dem Click-Track. In meiner Partitur steht gar nicht drin, was das auf dem Tonband drauf ist. Also ich bin total angewiesen auf diesen Click-Track. Der Pianist hat auch einen Click-Track, also um den muss ich mich nicht kümmern. Und dann sehen wir dann am Schluss, ob es auch funktioniert hat.